Vor nicht allzu langer Zeit wurde ich eingeladen, an einem Abend vor einer Gruppe zu reden. Und ich habe da über den verlorenen Sohn gesprochen. Aber im Gegensatz zu hier, wo ich 4 Predigten darüber gehalten habe, musste ich das alles wirklich zusammenraffen und habe über das gesamte Gleichnis in einer halben Stunde gesprochen. Fiel mir wirklich schwer. Aber danach war dann Gelegenheit für Frage und Antwort. Und verschiedenste Fragen wurden gestellt. Und eine Frage, ich vergesse, was die Frage war, hat mich dazu geführt, dass ich dann von unserer christlichen Hoffnung gesprochen habe. Und daraufhin hat eine junge Frau gefragt, was ist diese Hoffnung? Wie hättest du auf diese Frage geantwortet? Was ist eigentlich unsere christliche Hoffnung? Manchmal herrscht unter uns leider eine gewisse Sprachlosigkeit. Wie fasst man das zusammen? Wie bringt man das zum Ausdruck? Ich meine, wir könnten vielleicht versucht sein zu sagen, ach, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Und dann bleibt das irgendwie nebulös irgendwo da draußen. Aber manchmal haben wir selber den Eindruck, denke ich, dass unsere Hoffnung irgendwo ins Jenseits verlagert ist. Aber manchmal tun wir fast so, als wäre es nur im Jenseits. Nur da irgendwo, wenn dieses Leben vorbei ist, dann wird es wunderbar sein. Und dadurch müssten wir doch jedes Leiden, jedes Problem, alles gut vertragen können, weil wir wissen, dass es irgendwann, irgendwo etwas Besseres geben wird. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich kann es wirklich gut nachvollziehen, wenn manche Leute sagen, das ist mir ein bisschen zu dünn, wenn es nur im Jenseits sein sollte. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, wäre es uns auch zu wenig. Wir wollen Hoffnung jetzt spüren. Wir wollen jetzt wissen, dass wir nicht allein sind und dass unser Leben einen Sinn hat. Das ist nur allzu gut nachvollziehbar. Vor ein paar Wochen habe ich über das Reich Gottes als Ereignis gesprochen. Wir denken manchmal an ein Reich als klar abgestecktes, es hat Grenzen und hier bist du draußen, hier bist du drinnen. Aber das Reich Gottes verhält sich ganz anders, weil es kein geografisches Gebiet ist. Und es ist nicht, und Jesus hat selber gesagt, man kann nicht sagen, oh, hier ist es oder da ist es. Sondern das Reich Gottes ist vielmehr die Art der Herrschaft Gottes, wie Gott in unsere Welt hineinbricht. Dinge umwälzt auf eine Art und Weise, wie wir nie vermutet hätten, die wir vielleicht nie für möglich gehalten hätten. Und er kommt in Macht und er bewirkt Veränderung. Und plötzlich merken wir, wow, das Reich Gottes ist zu mir gekommen. Da ist etwas passiert. Und ich habe dabei von 3 Dingen gesprochen. Also Jesus in seiner ersten Predigt, die für uns im Markus-Evangelium festgehalten ist, war wirklich ganz kurz und knapp, hat gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nah. Nun, für viele Leute in unserer Welt würde das wie ein kirchliches Kauderwelsch klingen. Allerdings für die Leute in Jesu Welt, die werden ganz bestimmte Dinge damit assoziiert haben. Mit dem Reich Gottes haben sie die Rückkehr aus dem Exil assoziiert. Das Volk Israel hat eine lange Geschichte mit Exil, dass sie von fremden Mächten überwältigt wurden, dass sie verschleppt wurden in fremde Länder, wo sie nicht mehr die Freiheit hatten, ihren Gottesdienst so zu halten, wo sie nicht mehr die Freiheit hatten, zu ihrem Tempel zu gehen. Es war eine ganz große Belastung. Und sie hatten die Hoffnung, dass wenn Gott zu ihnen zurückkommt, dass sie aus dem Exil, auch aus dem geistlichen Exil, nach Hause kommen würden. Und als diese Leute diese Predigt von Jesus gehört haben, kehrt um und glaubt an das Evangelium, also Evangelium bedeutet gute Nachricht, das war die gute Nachricht. Gott kommt wieder zu dir. Und das werden sie gehört haben, als Jesus das gesagt hat. Sie werden dann auch die Vergebung der Sünden damit verbunden haben. Das war für sie, das hing unzertrennlich zusammen. Die Rückkehr aus dem Exil, also nicht mehr heimatlos zu sein und Vergebung von ihren Sünden, die beiden gingen zusammen einher. Und dann werden sie auch die Erneuerung des Bundes damit verbunden haben. Gott hatte mit dem Volk Israel, das Volk Israel unter der Leitung von Mose, einen Bund geschlossen. Aber sie hatten dann diesen Bund gebrochen. Und das ist, warum sie ins Exil gehen mussten. Und sie harrten in der Hoffnung, dass Gott einen neuen Bund mit ihnen schließen würde. Man dürfte das, es ist hundertprozentig legitim, auch das so auszudrücken, ein neues Testament zu schließen. All diese Dinge werden die Leute gehört haben, als Jesus diese Predigt gehalten hat. Und das bedeutet, Jesus hat dann die Hoffnung verkündet und er hat die Hoffnung verkörpert. Weißt du, wie das ist, Hoffnung zu haben, nur um dich später zu fragen, ob du vielleicht daneben gelegen hast? Dass du Hoffnung hattest auf etwas, das zum Beispiel, wenn dieser Politiker gewählt wird, dann wird er das und das machen und dieser ganze Blödsinn, was die anderen alle gemacht haben, wird vorbei sein. Man setzt seine Hoffnung darin und dann wird er gewählt und dann mit dem, was er macht oder nicht macht, fragt man sich, habe ich vielleicht auf die falsche Karte gesetzt? Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Es geht Menschen immer wieder so, auch im Glaubensleben. Das brauchen wir gar nicht zu leugnen, dass es das gibt. Es ging sogar einem Johannes den Täufer so. Johannes war der Cousin von Jesus. Er hatte Jesus getauft. Johannes war einer, der, ich meine, wenn man es sich ein bisschen überlegt, ist es eigentlich verrückt. Er ist in die Wüste gegangen und hat gepredigt. Nun, Wüste, wenn wir das in der Bibel lesen, ist nicht zwangsmäßig ein ganz trockenes Gebiet, sondern es steht besonders für ein Gebiet, wo keine Menschen sind. Es ist ein einsames Gebiet. Wenn man gehört werden will, wo geht man hin? Wo keiner ist? Wer macht denn sowas? Aber wir haben überhaupt keinen Hinweis, dass der Johannes je in Jerusalem gepredigt hätte. Aber er ging in die Wüste, an den Jordan, an eine ganz einsame Stelle. Und die Leute sind in Scharen zu ihm gekommen. Ja, er hat auch nicht gerade ein Wohlgefühl Predigt gehabt. Kehrt um, sonst werdet ihr sterben. Ihr Schlangenbrut. Oh, nicht gerade freundliche Worte. Aber die Leute sind in Scharen von den Großstädten zu ihm gekommen, um diese Predigt zu hören. Also, seine Predigt hat eine Durchschlagskraft gehabt. Und er hat sich nicht davor zurückgeschreckt, auch zu den Mächtigen seiner Zeit zu gehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, was ihr tut. Der Herodes Antipas, der hatte seine Schwägerin geheiratet. Und da ist der Johannes hin und hat gesagt, das ist Sünde, das darfst du nicht machen. Man muss verstehen, dass diese Leute nicht wie unsere gewählte Volksvertreter waren, die dann ein bisschen auf die Diplomatie achten müssen. Nee, also diese Leute, die waren vom Kaiser in Rom bestimmt, dass sie diese Gewalt hatten. Und wenn sie jemanden ins Gefängnis werfen wollten, haben sie den ins Gefängnis geworfen. Machten sich gar nichts raus. Und das hat er dann auch mit dem Johannes getan. Wenn man im Gefängnis sitzt, hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und da kommt man sehr leicht ins Zweifeln, wenn man zu viel Zeit zum Nachdenken hat. Und genau so war das bei dem Johannes. Er saß da im Gefängnis und hat sich sicherlich gefragt, was ist denn los? Warum geht nicht noch mehr hier vor? Er hörte von Jesus, was Jesus alles getan hat, was Jesus gesagt hat. Aber er hatte wahrscheinlich auch eine andere Vorstellung, wie Jesus eigentlich handeln sollte, wie diese Dinge wirklich in Gang gebracht werden sollte. Und er fing an zu zweifeln. Und er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Und ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 2 bis 5. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hatte alles aufs Spiel gesetzt. Er hatte sein Leben riskiert. Und wir wissen, dass er letztlich auch sein Leben verloren hat, weil er geglaubt hat an diese Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, zu verkündigen. Aber die Fragen kommen auf. Bist du es? Fällt mir erst jetzt auf, dass ich einen Fehler bei mir gemacht habe. Also, es fehlen bei mir ein paar Verse, die ich euch noch vorlesen wollte. Schlechter Prediger. Bist du es, auf wen wir warten sollen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Dann im nächsten Vers heißt es: Selig, wer mir keinen Anstoß nimmt. Ja, Johannes hatte sein ganzes Leben für diese Sache eingesetzt. Und jetzt hat er seine Fragen. Aber Jesus sagt ihm: Schau mal, was passiert. Menschen, die keine Hoffnung hatten, Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, Tote, Menschen, die keine Hoffnung hatten, sie bekommen Hoffnung. Sie bekommen ein neues Leben. Es geschieht Erneuerung. Kannst du es dem Johannes nachempfinden? Seine Fragen, sein Suchen, ob er das Richtige tut? Ich meine, Sonntag für Sonntag steht der Prediger da vorne, redet von Hoffnung, die wir in Jesus haben. Aber du willst sicher sein, dass du nicht irgendwie auf eine falsche Karte setzt, dass du nicht auf dem Holzweg geführt wirst. Wir stellen Fragen. Und weißt du, das ist etwas, was mich immer wieder an dem christlichen Glauben so wirklich überzeugt. Wir dürfen auch unsere Fragen stellen. Gott ist groß genug, dass er unsere Fragen ertragen kann. Und es sind viele Stellen, wo unser Verstand einfach zu klein ist, wo ich seine Antworten vielleicht nicht ganz verstehen kann. Und da darf ich ihm einfach vertrauen. Aber es wird mir nie genommen, dass ich meine Fragen stellen darf, dass mein Vater das mir erlaubt und dass er mich immer an die Hand nehmen will und begleiten will, dass ich nicht in Zweifel abrutschen und verzweifeln muss, sondern dass ich in ihm immer wieder neue Hoffnung finden kann. Ja, naja, ich merke wieder, ich bin ein Heini. Hier sind die Verse, aber naja, gut. Auch heute hören Menschen das Evangelium. Sie finden nach Hause aus der Gottlosigkeit. Sie finden Vergebung der Sünden. Es gibt Hoffnung. Und das ist nicht einfach irgendeine allgemeine, schwammige Hoffnung, die irgendwo da draußen rumschwimmt, sondern diese Hoffnung hat einen Namen. Diese Hoffnung hat den Namen Jesus Christus. Jesus hat nicht nur von Hoffnung geredet. Jesus war auch nicht einer, der einfach weise Sachen von sich geben hat, sondern er hat unsere Hoffnung verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe vorhin vom Anfang von Matthäus 11 gelesen. Ich möchte jetzt zu dem Ende von dem Kapitel springen. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30, und ich habe die alle hier. Aber ihr kriegt die auch da. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Es steckt eine Menge in diesen Versen. Aber im Moment will ich einfach hervorheben, Jesus sagt hier wieder mal unmissverständlich, er ist nicht nur ein guter Lehrer, der viele weise Dinge zum Ausdruck bringt, sondern unsere Hoffnung ist in seiner Person begründet. Das Reich Gottes kommt nur in der Person Jesus in unsere Realität hinein. Und es ist in ihm, dass wir Ruhe für unsere Seele finden. Ich meine, eigentlich komisch, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig. Also ein Joch, denke ich an eine Last, denke ich an etwas, was mich bedrückt und was schwer ist. Aber er sagt, nein, mit meinem Joch, wenn ihr an mich angebunden seid, da findet ihr Ruhe für eure Seele. Und die Verkörperung unserer Hoffnung ging bei ihm bis zu seinem Tod, aber auch seine Auferstehung. Er zeigt uns damit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern er allein. Wir werden auch von den Toten auferweckt. Wir werden auch ein neues Leben haben. Es ist nicht ein Leben nach dem Tod, es ist ein Leben nach dem Tod. Es geht noch einen Schritt weiter, weil er diesen Todesvorgang rückgängig macht und gibt uns einen Leib, wie Jesus selber schon hat, ein verwandelter Leib, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr den Zwängen der Zeit unterstellt ist. Er gibt uns die Hoffnung auf neues Leben, was dieses Leben mit Sinn erfüllt. Weil es ist nicht nur eine Hoffnung auf Jenseits, aber weil wir wissen, dass es auch da Hoffnung gibt, kann selbst der Tod uns diese Hoffnung nicht nehmen und alles, was wir tun, ist mit Sinn erfüllt. Es gibt einen Grund, warum du lebst. Du bist nicht zufällig hier. Du bist nicht irgendein Zellenklumpen. Du bist gewollt von deinem Schöpfer, der dich erschaffen hat, in Gemeinschaft mit ihm zu leben und ein sinnerfüllten Leben zu führen. Das war meine Antwort auf die Frage, die mir vor einigen Tagen gestellt wurde. Worin besteht unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung besteht in der Verheißung Jesu Christi. Und diese Verheißung beflügelt uns und befähigt uns, ein Leben zu führen, wo wir wirklich Gottes Willen suchen, nicht um die Götter zu besänftigen, sondern um diesen Sinn und diese Hoffnung, die er uns gegeben hat, weitergeben zu können. Und wir hatten in den anderen Versen von Matthäus 11 gesehen, dass Menschen, die keine Hoffnung hatten, Hoffnung bekommen haben. Hast du je überlegt, dass es gerade aus dem Grund ist, dass Christen über die letzten 2000 Jahre in alle Welt gegangen sind und Krankenhäuser gegründet haben, um Menschen, die sonst keine medizinische Hilfe hatten, medizinische Hilfe zu bringen? Dass Christen seit 2000 Jahren in alle Welt gehen und versuchen, Menschen zu helfen, wo Menschen in Not sind. Dass Menschen, die nichts zu essen haben, etwas zu essen bekommen. Dass Menschen, die keine Bildung haben, Bildung bekommen. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch der Welt, weil Christen konsequent waren, diese Hoffnung müssen wir weitergeben. Das können wir nicht nur für uns behalten. Alle Völker sollten es hören. Und schon allein durch diese Übersetzung sind Bildungsmöglichkeiten eröffnet worden für Menschen, die sie sonst überhaupt nicht gehabt hätten. Es ist immer wieder ein Jammer, wenn wir so tun, als würden die diakonische und karitative Dinge, die wir als Christen tun können, dass das irgendwie im Gegensatz stehen würde dazu, das Evangelium zu verkünden. Das Evangelium ist die gute Nachricht und diese gute Nachricht ist gerade unser Beweggrund, diese anderen Dinge zu tun. Die gehören unzertrennlich zusammen. unser Glaube und unser Tun, weil unser Tun ist motiviert durch die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung, die wir dann auch weitergeben wollen. Wehe uns, wenn wir es für uns behalten, sondern die Hoffnung ist dafür da, dass wir sie weitergeben können. Wir werden in der Bibel auch aufgefordert, jederzeit bereit zu sein, eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die wir haben. Ich möchte dich einfach ermutigen, diese Aufforderung auch ernst zu nehmen. Und glaub's mir, du musst kein gebildeter Theologe sein, um eine Antwort auf diese Frage geben zu können. Es sind meist die einfachen Antworten, die die meiste Durchschlagskraft haben. Aber sei bereit, eine Antwort zu geben. Und vielleicht musst du dich heute Nachmittag oder über längere Zeit hinsetzen und dir Gedanken machen, wie würde ich das zum Ausdruck bringen? Dann mach das, es lohnt sich. Und dann bist du noch besser ausgestattet, die Hoffnung, die du hast, weiterzugeben. Und ich füge gern noch hinzu, wenn du diese Hoffnung für dich noch nicht hast, Jesus Christus selber lädt dich ein. Er möchte, dass du Hoffnung hast für dein Leben, dass du seine Kraft empfängst, um seine Liebe weitergeben zu können, aber dass du Sinn erkennen kannst in deinem ganzen Leben, denn er gibt uns den Sinn und er zeigt uns den Weg. Amen.